Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten. Wir haben bereits ein herrliches Wort gehört. Das Schöne ist, dass alles wahr ist.
Amen.
Und dass der Herr heute noch derselbe ist. Und wenn der Augenblick kommt, der Augenblick seiner Wiederkunft, wo die Posaune Gottes ertönt und die Stimme des Erzengels erschallt, dann werden die Toten in Christo auferstehen. Nicht nur einer wie hier Lazarus, sondern alle. Alle, die heimgegangen sind in dem Glauben an der ersten Auferstehung Anteil zu haben. Dieser Glaube war vorher notwendig, um nachher bestätigt zu werden. Es geschieht einfach nach unserem Glauben. Ich habe heute Grüße abzugeben. Am Sonntag habe ich in Zürich speziell von dir, Bruder Russ, gegrüßt, weil du es mir aufgetragen hast. Und natürlich auch von allen. Und dann kamen doch eine Anzahl Brüder und haben dich dann auch speziell erwähnt und gebeten, dass ich dich grüßen soll und die ganze Gemeinde. Wir sind ja in der Liebe Gottes innigst verbunden und dafür sind wir froh und dankbar. Wenn wir nach außen schauen, dann merken wir, dass auch da sich Gottes Wort bestätigt. Der Herr hat gesagt, hinfort soll sein Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Und so ist das auch. Alles ist von Gott geordnet. Und wir sind froh darüber, dass wir auf Schritt und Tritt die göttliche Ordnung sehen können. Was aus der Ordnung gefallen ist, muss wieder in sie zurückgebracht werden und wird es auch. Und wie wir ja lesen, sehnt sich die ganze Schöpfung nach der Wiederherstellung aller Dinge. Die Schöpfung seufzt, dass die ursprüngliche göttliche Ordnung hergestellt wird. Und das wird geschehen, so gewiss Gott es gesagt hat. Es gibt Menschen, die die Unordnung nicht verstehen können. Besonders, ich habe es heute irgendwo erwähnt, wenn man Juden trifft, sei es auf den Flügen in besonderer Weise, es gibt kaum ein Volk, das so bitter auf Gott reagiert wie die Juden. Kaum ein anderes Volk. Es sei denn, es sind ausgesprochene Atheisten oder Kommunisten. Aber wer heute mit einem Juden über Gott sprechen will, besonders als Deutscher, der muss sich manche Frage gefallen lassen. Die erste Frage, wo war Gott? Wo war Gott? Als all unsere Brüder und Schwestern, als Kinder und Mütter und Väter in die Gaskammern getan wurden, wo war Gott? Wo war Gott als das? Wo war Gott? Wo war Gott? So wird gefragt. Und man ist dann erstaunt, zu sehen, dass sie gar keine Möglichkeit haben, an einen persönlichen Gott zu glauben. Es gibt eine höhere Macht, aber Gott, wer ist Gott? Ein persönlicher Gott. Sie wissen es nicht. Wir wissen es. Und wir wissen auch, warum all die Dinge gekommen sind. Gott hat sie vorausgesagt. Wenn ihr nicht in meinen Wegen wandeln werdet, und meinen Satzungen und Geboten nicht gehorcht, sondern in den Wegen der Heiden gehen, dann werde ich euch unter alle Völker zerstreuen und nur ein kleiner Rest wird übrig bleiben. Gott hat's gesagt. Es ist wohl vielleicht im Hosea, wo er gesagt hat, euch habe ich aus allen Völkern zu meinem Eigentum erwählt. Deshalb suche ich alle eure Sünde an euch heim. Alle anderen hatten ja kein Gesetz. Sie hatten deshalb keine Übertretung. Gott konnte sie gar nicht zur Rechenschaft ziehen. Aber sein Volk hatte das Gesetz, die Vorschriften, die Anordnungen, und diese haben sie übertreten. Und jedes Gesetz fordert ja eine Strafe, wenn es übertreten wird. Und so ist eigentlich aus der Sicht Gottes alles gerecht und alles richtig. Nur der Mensch ist verblendet und sieht es nicht. Bei Gott ist alles immer richtig. Und wenn es bei uns stimmen würde, gäbe es keinen Punkt, über den wir klagen müssten. Die Klage, ihr wisst, ich lächle jetzt ein bisschen, aber das steht wirklich und wörtlich geschrieben, wer klagen will, der klage über seine eigenen Sünden. Ja, nicht über Umstände, nicht über andere, sondern tatsächlich über seine eigenen Sünden. Und das tun die wenigsten. Die schlagen um sich und suchen die Schuld bei den anderen. Und wenn sie sie nicht finden, werden sie noch böser und noch ungenießbarer. Aber auch dafür sind wir Gott dankbar, dass er uns die Gnade geschenkt hat, nicht an anderen zu suchen, sondern mit uns ins Gericht zu gehen. Nach dem Wort der Schrift, wer sich selbst richtet, wird nicht mehr gerichtet werden. Wer aber einen anderen richtet, der wird mit demselben Maß gerichtet werden, mit dem er gerichtet hat. Ja, was dann? Also haben wir die Wahl. Wer sich selber richtet, ist frei für immer. Der wird nicht mehr gerichtet werden. Wer andere richtet, wird dann das Urteil, das er gesprochen hat, selber bekommen. Was wollen wir? Wo wollen wir dann an jenem Tage stehen? Ich meine, es ist besser, wir stellen uns auf die richtige Seite, nämlich auf die Seite Gottes, richten uns und lassen uns richten von dem, der Herzen und Nieren prüft, der alles durchschaut, der alles weiß, der alles versteht. Und seitdem Gott Mensch geworden ist, versteht er uns umso besser. Vorher im Geistesleibe war das nicht so möglich. Aber nachdem unser Herr in einen Fleischesleib gekommen ist und an Gebärden als Mensch erfunden wurde, empfunden hat, wie wir empfinden, weinte, wie wir es eben mitgelesen hatten, wie wir weinen würden, empfunden als Mensch empfunden. Gott kann nicht weinen. Gott ist Geist. Gott kann unsere Tränen abwischen. Das wird er tun. Denn so steht's geschrieben. Gott wird all unsere Tränen abwischen. Nun, Bruder Russ sagte, wir werden eine Bibelstunde machen. Dann müssten wir mit 1. Thessalonicher 5 fortfahren. Im Thessalonicher Brief, Kapitel 5, steht, was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftliche Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Bleiben wir kurz dabei stehen. Wir haben über den Tag des Herrn viel gesprochen, viel geschrieben. Ein in unserer Mitte bekanntes Thema. Und ich habe wohl in der letzten Broschüre auch kurz die Entwicklungen angeschnitten über Ost- und Westeuropa. Aus dem, was ich dem Worte entnehme und der Predigt des Bruder Brenhams, Ihr wisst ja, was er über Russland sagt als Werkzeug in der Hand Gottes. Was aber vorher kommen muss. Und wir merken, wie auch dort alles im Umbruch begriffen ist, der noch vor 3 Jahren unmöglich erschienen wäre. Die Zeit ist einfach dafür da. Ich habe gestern seine Rede gehört und er sagte, die Zeit, wo die Partei das Volk regiert, ist vorbei. Die Zeit ist gekommen, wo das Volk die Partei regiert. Es ist ein Umbruch im ganzen Lande begriffen. Und ich sehe darin, ob es in der Sowjetunion, ob in China, überall, ein Umbruch begriffen. Es sind alles Vorbereitungen für die Endrunde der Verkündigung des Evangeliums, der da nichts mehr in den Weg gestellt werden kann. Mögen heute die Dinge für uns noch völlig durcheinander erscheinen. Mögen wir uns an den Kopf fassen und fragen, wie soll das alles eingeordnet werden? Eins dürfen wir sicher glauben, dass mitten in allem Durcheinander Gott einen Weg für sein Volk bahnt. Ich denke da an den Ministerpräsidenten Indiens, Rajiv Gandhi, der eine Erzkatholikin heiratet, als erster Inder oder Präsident überhaupt. Und dass dieser Mann die Entscheidung trifft, seinen Sohn und seine Tochter, noch sehr jung, was sind sie, 13, 15, nach Moskau zu schicken, damit sie dort in der erzrömischen, römisch-katholischen Schule, die der spanische Staat unterhält, ihre Ausbildung bekommen. Alles Vermischungen, was schreibt der Prophet Daniel? Durch Verheiraten, habt ihr es alle gelesen? Man sieht die Dinge, wie sie kreuz und quer durch Völker, Verbindungen hin, Verbindungen her. Spanien bekommt die Genehmigung, dort eine Riesenschule zu haben. Und der Mann holt sich eine Erzkatholikin als Hindu, einer der größten Religionen der Welt, sicherlich an zweiter Stelle stehen, vielleicht sogar an erst, ich weiß es nicht genau. Immerhin etwa 750 Millionen, und das ist eine große Masse. Und trotzdem sieht man, wie all die Verbindungen gemacht werden. Religionen und ihre Zäune werden abgebrochen, werden überwunden. Der eine spricht vom Glauben und der andere auch, aber beide glauben was ganz anderes. Jeder spricht zu seinen von Gläubigen. Wenn der Khomeini spricht, der spricht zu Gläubigen. Wenn der Papst spricht, der spricht zu Gläubigen. Alle sprechen zu Gläubigen. Alles ist verwischt. Keiner weiß mehr, wie es lang geht. Wir als Kinder Gottes beobachten die Dinge, sehen, wie die Schrift sich erfüllt und sehen auch, dass Gott für die letzte Runde eine Plattform errichtet, eine Möglichkeit schenkt und Dinge vorbereitet, die geschehen sollen. Aber kommen wir hier zu unserem Thema, zu unserem Text. Ihr braucht keine schriftliche Belehrung, und das ist eine Sache, die wir hervorheben müssen. Alle, die in unserer Generation sich abgesondert haben und schriftliche Belehrung über den Tag des Herrn, über das Kommen des Herrn, über alles geben wollen. Sie sind schon aufgrund dieser Schriftaussage außerhalb des Willens Gottes. Darüber hat niemand etwas geschrieben. Und wenn ihr in den Siegeln nachliest, da sagt Bruder Brenning, über die ersten 6 Siegel hat der Herr gesprochen. hat dann aus Matthäus die Vergleiche gezogen. Und dann sagte, wenn es um das siebente Siegel geht, hat er geschwiegen. Das ist das große Geheimnis. Und es betrifft die Wiederkunft Jesu Christi, von der auch der Sohn nicht wusste. Habt ihr es gemerkt? Habt ihr alle gelesen? Heute schreiben sie alle, heute wissen sie alle. Und unser Heiland in Menschengestalt, als Menschensohn, sagt selbst, der Menschensohn weiß es nicht, allein der Vater. Heute wollen sie wissen, dass es der 28. Februar war. Ja gut, ich frage mich nur, warum sie dann noch die sieben Siegel ließen. Wenn der Herr gekommen ist und alles vorbei ist, der Gnadenthron leer war und nichts mehr da war, wenn nichts mehr da ist, können wir doch nach Hause gehen. Nein, lassen wir Gottes Wort so stehen, wie es ist, und danken wir ihm, dass es geschrieben steht. Und danken wir ihm dafür, dass wir eine Verbindung zum Worte Gottes haben. Ich weiß nicht, ob ich's in der letzten Predigt erwähnt habe, aber in einer Predigt mit dem Titel Zerbrochene Zisternen, da sagt Bruder Brenhim, nur der wahrhaft Wiedergeborene, der durch den Geist Wiedergeborene, wird zu dem Worte Gottes die Verbindung bekommen, den Zugang haben. Das Wort ist aus dem Geiste gekommen und wird sich nur mit dem Geiste verbinden, mit dem Geiste Gottes. Und wenn wir den Geist Gottes haben, dann erkennen wir, dass seine Worte Geist und Leben sind und dass sie uns kundgetan werden. Nun, ihr wisst, kurz vor der Wahl, wir sind ja hier in unserem Lande, auch das gehört mal gesagt, wir tragen ja Mitverantwortung, wir beten für die Regierung. Es war diesmal das erste Mal, dass ich meine Hand auf die Bibel gelegt habe und gesagt, Herr, ich bin ein Staatsbürger eines Landes, bin mitverantwortlich, hilf und segne, lass noch einmal alles gut gehen. Und wir sind Gott schlecht und recht dankbar für das, wie es geworden ist. Ob wir insgesamt zufrieden sind, sei dahingestellt, aber wir nehmen es aus der Hand des Herrn, so wie es ist. Und Gott macht sicher keinen Fehler, auch darin nicht. Es steht immer noch geschrieben, er lenkt Herzen wie Wasserbäche, er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Also möge sein Wille in allem geschehen. Manches, was uns nicht passt, mag dennoch im Willen Gottes sein, ob wir es verstehen oder nicht. Da ist ein Pharao, der Josef nicht kannte. Ihm verhärtete der Herr das Herz. Und deshalb, damit der Name des Herrn groß wird und Gott seine Macht erweisen kann. Schlussendlich ist niemand Gottes geheimer Rat und keiner kann ihm vorschreiben, was er tun soll. Über den Gedanken Friede, Sicherheit haben wir auch genug gesprochen. Lasst uns fortfahren mit Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben diesen Vers oft genug betont. Steht geschrieben, zur Abendzeit wird es Licht sein. Dann steht geschrieben, zur Mitternacht wird ein Geschrei sein. Siehe, der Bräutigam kommt. Das Abendlicht kam zur Abendzeit, zur rechten Zeit, um uns den Weg bis zur Mitternachtsstunde zu erleuchten, dass wir nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das Licht sollte nicht mittags kommen, es sollte abends kommen, Abendlicht, damit wir sehen, wohin wir gehen. Auch das ist Gnade und Treue. In Vers 5 steht, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu schaffen. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Wie schön in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn und trotzdem, wie wir es wohl letzten Mittwochabend sagten, nüchtern bleiben, klar bleiben, planen, als hätten wir das ganze Leben vor uns und trotzdem dieser Aufforderung gerecht werden, seid nüchtern, seid wachsam, sehr wichtig für unsere Tage. Weiter, Vers 7, denn die Schläfer schlafen bei Nacht und die sich berauschen, sind bei Nacht trunken. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Auch das gehört dazu. Eine gewisse Ausrüstung. Ich habe es irgendwie mal, darf ich hier nicht, aber im Privatgespräch, habe ich es gesagt, dass unser Herr Rau, dem wir alles gewünscht hätten, der hat jede Waffe liegen lassen und hat kein einziges Mal zugeschlagen. Und als Zuschauer ist das ein wenig betrüblich, weil eine ganze Anzahl Waffen da gewesen wären, eigene Waffen, um andere damit zu schlagen. Aber hier wird uns gesagt, dass wir den Panzer des Glaubens antun sollen und dass wir die Liebe und den Helm des Heils oder der Hoffnung auf Rettung haben sollen. Waffen sind dazu da, dass sie nicht hingelegt werden, sondern dass gekämpft wird. Die besten und die neuesten Waffen nützen nichts, wenn man keinen Gebrauch davon macht. Schlimm ist, entschuldigt die Bemerkung, wenn jemand von Frieden redet und dann Waffen in ein Kriegsgebiet liefert. Aber auch das sind nicht unsere Sachen. Gott lässt ja alles an sich vorübergehen. Und die Leute treffen Entscheidungen, die sie vielleicht nachher selber bereuen. Auch das hat er heute gesagt. Es war eine Fehleinschätzung, die er dabei hatte. Mir fiel auf, dass Basra, das jetzt bekämpft wird, der Name heißt in Deutsch Paradies. Wörtlich übersetzt Paradies. Basra. Und wenn ihr die Gegend betrachtet, ist genau da, wo der Garten Eden war. Genau, ja, die Flüsse, alles, ihr könnt nachsehen. Basra bedeutet in der deutschen Sprache Paradies. Und das ist genau die Gegend, wo der Garten Eden war. Ihr könnt es nachlesen, im Mose mit den Flüssen, und werdet feststellen, dass dem so ist. Aber da wird gekämpft. Da wird gekämpft. Gott wird ein Paradies aufrichten, nachdem dieses Satans Eden zerstört worden ist. Es kommt ein Tag der Rache, und auf den kommen wir hier gleich, denn es steht in Vers 9 geschrieben, denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Das ist ein ganz herrliches Wort. Wir wissen, der Tag wird kommen, der da brennen wird wie ein Ofen. Der Zorn Gottes wird über die Menschheit kommen. Der Gnadenthron wird Gerichtsthron werden. Schon im 7. Siegel könnt ihr es direkt lesen, Offenbarung 8, Vers 1. Da wurden den 7 Engeln 7 Räucherschalen gegeben. Es wurde Kohle vom Altar hineingetan und auf die Erde geschleudert. Und das war praktisch die Einleitung der Gerichte, die über diese Erde kommen werden. Aber es gibt eine große Anzahl von Bibelstellen, die über das Gericht, über das Zorngericht sprechen. Gericht wird am Ende sein. Das ist das Endgericht vor dem weißen Thron. Aber die Abrechnung mit den Völkern, mit den ungläubigen Menschen, das Zorngericht, wo die Zornesschalen ausgegossen werden, gemäß Offenbarung 16, das ist etwas ganz anderes. Das ist der Tag des Herrn. Und das kommt nach der Entrückung. Wir können es lesen in einigen Stellen. Ich wiederhole nochmal Vers 9. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus erlangen. Lesen wir Offenbarung Kapitel 16. Offenbarung Kapitel 16. Nur ganz kurz. Ihr könnt es ja dann zu Hause weiter lesen. Offenbarung 16, Vers 1. Nun hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel, den sieben Engeln zurufen, gehet hin und gießt die sieben Schalen des göttlichen Zornes auf die Erde aus. Also, ihr könnt nachlesen, Offenbarung Kapitel 8, wie ich eben gesagt habe, da werden gerade im siebenten Siegel, hier werden in Offenbarung Kapitel 8, Vers 1, Öffnung des siebenten Siegels, Vers 2 steht, und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, denen wurden sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer und trat mit goldener Räucherpfanne in der Hand an den Altar heran, und viel Räuchwerk wurde ihm gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar bringe, der vor dem Throne steht. Und der Rauch des Räuchwerks stieg für die Gebete der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott empor. Hierauf nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit glühenden Kohlen vom Altar und schleuderte sie auf die Erde hinab. Da erfolgten Donnerschläge und Stimmen, Blitze und ein Erdbeben. Hierauf machten sich die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, fertig, um in ihre Posaunen zu stoßen. Sogar das in die Posaunen stoßen kann erst geschehen nach Öffnung des siebenten Siegels. Hier unterscheiden wir, ich möchte es ganz klar sagen, zwischen Öffnung und Erfüllung, was Verwirklichung bedeutet. Es ist ein Unterschied zwischen dem Vorgang, der in einem Siegel beschrieben wird, und zwischen der Zeit, in der dieser Vorgang Realität wird, und zwischen der Öffnung der Siegel. Ist das klar, Geschwister? Wir sind ja als Klasse heute mal hier. Ich habe keine Lehrfähigkeiten, aber der Geist Gottes lehrt, bis auf den heutigen Tag. Ein Beispiel, wo der Brennim sagt, die ersten vier Siegel laufen parallel den sieben Gemeindezeitaltern. Stimmt's? So sagt er es. Die ersten vier Siegel laufen parallel den sieben Abschnitten der Gemeindezeitalter. Das fünfte Siegel betrifft die schon heimgegangenen, ermordeten Juden und ebenfalls die sich noch bekehrenden und noch ermordet werden. Ist das auch klar? Nun seht, im März 63 hat der Herr die Siegel geöffnet. Aber das erste Siegel, der erste Reiter, der da anfing seinen Siegeszug, dieser Täuscher, der einen Bogen hatte, aber keinen Pfeil, der begann schon im Urchristentum seinen Zug. Und so ging das weiter durch die Abschnitte der sieben Gemeindezeitalter. Und im letzten werden die ersten drei Farben zusammengemischt. Und das gibt dann die letzte, eine Mischung. Und dann das Ganze ist der Tod und die Hölle bildet das Gefolge. Wir sehen also ganz klar, dass Öffnung eines Siegels nicht gleichbedeutend mit Erfüllung ist. Erfüllung kann 1000 Jahre zurückliegen, kann 20 Jahre vorausliegen. oder 1000. Das, ich stelle das nur mal in den Raum, um uns wissen zu lassen, dass Öffnung der Siegel nicht Gleichbedeutung mit ihrer Erfüllung war oder sein kann, sondern lediglich, wie wir eben schon sagten, in den 4 Siegeln wird ein Rückblick gegeben über das Wesen und Wirken und Gestaltung des Antichristen und alles das, was er vorhatte und ausgeführt hat. Im 4. dieses verführerische Zeitalter, in dem nichts mehr klar schwarz ist und nicht mehr klar weiß ist und nicht mehr klar rot, alles miteinander vermischt, keiner weiß mehr, woran er ist. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Eine Vermischung der ersten 3 im letzten, nämlich im 4. Aber das 4. ist nur das letzte für die Gemeinde, nicht insgesamt. Denn das 5., wie schon gesagt, ihr könnt es ja selber nachlesen, in Offenbarung Kapitel 6 von 9 bis 11, da ist das 5. Siegel und das betrifft 100%ig die Juden. Das ist ja auch eine ganz wunderbare Sache, dass hier von den Seelen unter dem Altar die Rede ist, die hingemordet worden sind um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen. Hier steht nicht Jesus. Hier steht nicht um des Zeugnisses Jesu willen, nur um des Wortes und um des Zeugnisses willen, das sie besaßen. Nachher, wenn die anderen dazukommen, wird die Sache anders. Sie werden schon Jesus erkannt haben. Aber wir können jetzt darauf nicht eingehen. Mir ging es lediglich darum, dass wir unterscheiden, genau wie bei der Prophetie, Geschwister. Gott kann eine Verheißung geben, er kann eine Weissagung geben, und dazwischen können wie bei Jesaja 810 Jahre liegen, ehe sich erfüllt, was Gott durch seinen Mund geredet, oder bei Malachi etwa 400 Jahre, ehe geschieht, was durch seinen Mund gesagt worden ist. Zurückkommend hier auf die Ausgießung der Zornesschalen, wir lesen auch ruhig mal aus dem Römerbrief, dem 1. Kapitel, damit wir den Zusammenhang auch aus der Verkündigung des Paulus hier sehen. Römer Kapitel 1, hier steht in Vers 18, denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit mit oder in Ungerechtigkeit unterdrücken oder in Unwahrheit, je nach Übersetzung. Das ist genau der Fall. Die Wahrheit kommt nicht ans Licht. Sie wird durch Ungerechtigkeit, durch falsche Deutung und Auslegung, wird sie in ungerechter Weise unterdrückt. Und über all diese Menschen, die die Wahrheit oder das Kommen der Wahrheit ans Licht verhindert haben, über die kommt der Zorn Gottes. Denn Gott geht es um Wahrheit. Durch Wahrheit kommt Klarheit. Und der Satan will alles vermischen, will alles verdunkeln und sorgt dafür, dass in Ungerechtigkeit von den Menschen, eben dass die Wahrheit in ungerechtfertigter Weise den Menschen vorenthalten wird. Und über all diese wird dann der Zorn Gottes hereinbrechen. Aber vor diesem Zorneseinbruch, so haben wir es in 1. Thessalonicher 5 gelesen, werden wir, die wir glauben, hinweggenommen werden. Warum? Weil wir die Wahrheit nicht in Ungerechtigkeit unterdrückt haben, sondern weil Gott uns Gnade geschenkt hat, die Wahrheit zu lieben, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit hat uns frei gemacht. Und auch dafür sind wir dankbar. Es gibt da das Wort im 2. Thessalonicher, im 3., im 4. Kapitel wohl, wo es heißt, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Wenn Wahrheit unseres Weges kommt, bitte nehmen wir sie an. Wahrheit braucht nicht erst geprüft zu werden. Göttliche Wahrheit ist Gottes Wort und Gottes Wort ist siebenfach geläutert. Gottes Wort ist immer wahr. In Römer 2 steht nochmal ein Wort vom Zorn, der über die Menschen kommen wird, und zwar Vers 7 und 8, ja schon Vers 5 eigentlich. Mit deinem Starrsinn und unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden nach seinen Werken vergelten wird. Also es gibt einen Tag des Zornes. In Vers 8 steht, dagegen Zorn und Grimm denen, welche starrsinnig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, sondern der Ungerechtigkeit dienen. Es ist die Sturheit, der Starrsinn der Menschen, der sie nicht zur Beugung kommen lässt, nicht zur Buße kommen lässt. Sie gehen mit dem Kopf durch die Wand. Was sie sehen oder glauben, ist richtig. Da könnte sonst jemand kommen, auch einer von den Toten auferstehen, und sie würden nicht glauben. In 1. Thessalonicher, im 1. Kapitel, Vers 10, haben wir vor einigen Mittwochen gelesen. Hier steht 1. Thessalonicher 1, Vers 10, und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, der von den Toten auferweckt hat, oder den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Also das müssen wir ein für alle Mal in uns aufnehmen. Die Rettung kommt vor dem kommenden Zorn. Es kann nicht anders sein. Gott kann uns nicht zweimal richten. Er kann nicht die Strafe, die uns getroffen hätte, auf das Lamm Gottes legen und uns noch einmal bestrafen. Das geht nicht. Unsere Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. In Offenbarung Kapitel 6 stehen noch interessante Worte in Vers 16 und 17. Offenbarung Kapitel 6, 16 und 17. Hier steht, und riefen den Bergen und Felsen zu, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht des auf dem Throne Sitzenden und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorngerichts. Wer vermag dazu bestehen? Und merken wir, dass es sich hier um das sechste Siegel handelt? Habt ihr es verstanden? Offenbarung, Kapitel 6, von Vers 12, behandelt das sechste Siegel. Und das sechste Siegel wird erst kommen können, nachdem die Gemeinde entrückt worden ist. Auch das ist ganz klar. Die Reihenfolge ist einfach wunderbar. Das fünfte Siegel liegt dazwischen, weil es diejenigen betrifft, die schon ermordet worden sind, und noch diejenigen, die hinzukommen werden. Aber selbst chronologisch ist es alles sehr gut und einwandfrei geordnet. In Offenbarung Kapitel 14, da stehen wiederum einige Worte, die dieses Thema behandeln. Offenbarung 14, 10 und 19. Offenbarung 14, 10 und 19. Hier steht geschrieben, und wird gleichfalls von dem Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher seines Zornes hergestellt ist und wird mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden. Und wer sind diese Menschen? Ihr merkt genau, in welchem Zusammenhang das steht. In Vers 6 lesen wir, da sah ich einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkern, Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Hier geht es also um das ewig gültige Evangelium, um dasselbe Evangelium, das Petrus und Paulus gepredigt haben, als Bruder Brennim hinter dem Vorhang der Zeit war und ihm gesagt wurde, du wirst vor denen gerichtet werden, denen du gepredigt hast, fragte er, muss Paulus sich auch dem Gericht stellen? Und er sagte, ja, auch er wird gerichtet werden. Hier geht es um das ewig gültige Evangelium, das allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt werden wird. Also die letzte Runde, der letzte Zug. Und da fällt's mir wieder ein, wie Bruder Brennim vom dritten Zug spricht, entschuldigt, wir befassen uns mit den Dingen hier nicht so oft und nicht viel, weil wir darauf warten, dass sie Gestalt gewinnen, dass sie vor sich gehen. Und dann haben wir Zeit genug, Gott zu danken, ohne vorher uns auszumalen, wie alles einzeln zu verlaufen hat. Aber da sagt Bruder Brennim, ja, in demselben Absatz, der letzte Zug wird für die total Verlorenen sein und er wird für die Braut sein. Und dann scheint es im Moment, als säßen wir zwischen zwei Stühle. Nicht, dem ist nicht so. Es wird einfach die letzte Botschaft sein, die letzte Entscheidung. Und wer da seine Entscheidung trifft, hat sie für immer getroffen. Wer da nicht glaubt, glaubt für ewig und immer nicht und ist verloren. Und wer da glaubt und annimmt, der ist für ewig gerettet und gehört zur Braut, ist herausgerufen. Da wird niemand mehr Zeit zum Überlegen haben, sage ich, gehe nach Hause, um mir die Sache zu überlegen. Unter der Verkündigung des Wortes werden die Dinge passieren. Da werden göttliche Entscheidungen treffen, endgültige Entscheidungen. Auf das kommen wir noch, wenn die Zeit näher rückt, zu sprechen. Dann der zweite Engel, der da diesem ersten folgte, der sagte, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker, von dem alle Völker, oder das alle Völker vom Blutwein ihre Unzucht hat trinken lassen. Dann kam der dritte, wenn jemand das Tier und sein Bild anbietet und das Malzeichen an seiner Stirn und seiner Hand annimmt, der wird gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher seines Zornes hergestellt ist. Wie viele gehören heute zu Gemeinden, die alle in dieses babylonische System hineingehen und sie singen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke und geben gar nichts um das, was der große Gott geredet hat, gar nichts. Da hat der Herr damals schon gesagt, sie ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Lasst uns das noch einmal hervorheben. Wer nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmt, wer nicht eine innere Zustimmung zu jedem Worte Gottes hat, mit dem stimmt es nicht. Mit dem kann es nicht stimmen. Stimmung wird nicht gemacht, wo Hebel bewegt werden und Atmosphäre hervorgerufen wird. Stimmung ist da, wo es stimmt. Und das ist da, wo göttliche Offenbarung hervorsprudelt. Da sprach Bruder Brennim von dem Wein und von dem Öl. Ihr kennt ja die Offenbarung und die einzelnen Siegel und das, was darin steht. dem Wein und dem Öl darfst du keinen Schaden zufügen. Was war der Wein? Das war die göttliche Überwältigung, die Stimmung, die durch Offenbarung des Geistes hervorkommt. Eine göttliche Stimmung, ein göttlicher Lobpreis, der durch göttliche Offenbarung des Wortes in den Gläubigen hervorgerufen wird. Kennt ihr alle? Habt ihr alle die Siegel gelesen? Wisst ja vielleicht besser, was darin geschrieben steht, wie ich, der ich übersetzt und Korrektur gelesen habe und nochmal gelesen habe. Aber wir sind Gott dankbar für all diese Gedanken, wünschten nur, dass tatsächlich auch bei uns langsam und sicher offenbar werden könnte, dass die göttliche Offenbarung des Geistes, indem uns Gottes Wort so klar gemacht wurde, ja, richtig verklärt wurde, in all den Zusammenhängen gezeigt wurde, welch eine Stimmung müsste da als Resultat in uns alle hervorkommen. Welch ein Dank, welch ein Lobpreis, welche Anbetung müsste da zum Throne Gottes aufsteigen. Nochmal ein Wort aus Offenbarung 15. Hier müsste es Vers 1 und Vers 7 sein. Offenbarung 15, Vers 1 und 7. Weiter sah ich ein anderes großes und wunderbares Zeichen im Himmel. Sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten. Denn durch diese kam der Zorn Gottes zum Abschluss. Hier sehen wir also wieder diese sieben Engel mit den sieben letzten Plagen, durch welche der Zorn Gottes hier auf Erden zum Abschluss kommen würde. In Vers 7 steht dann, da gab eins von den vier Lebewesen, den sieben Engeln, sieben goldene Schalen, die mit dem Zorn, der in alle Ewigkeit des in alle Ewigkeit lebenden Gottes gefüllt waren. Und der Tempel füllte sich mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel zu Ende waren. Dann werden ja hier die sieben Zornschalen in ihren einzelnen Auswirkungen gezeigt und dann kommen die Dinge zu ihrem Abschluss. Das Ganze läuft dann bis hin zu Harmagedon, wo wir von Vers 12 an sehr schön und gut lesen können und von Vers 10 eigentlich schon. Aber das war ja eigentlich gar nicht unser Thema. Wir haben das nur mit dem Tag des Herrn oder mit dem Zorn ganz kurz beschreiben wollen. All diese Dinge sind nicht für die Brautgemeinde bestimmt. Ehe etwas derartiges geschehen wird, werden wir von dieser Erde genommen, wie hier geschrieben steht. Wir sind nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen, der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir wachen oder entschlafen sein, vereint mit ihm leben. Haben wir es nicht im Einleitungswort gehört? Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Warum? Weil wir ewiges Leben empfangen haben. Die sind uns nur vorausgegangen, aber sie leben. Sie leben. Und dann mögen wir leben oder gestorben sein. Wir sind des Herrn und werden dann mit ihm vereint sein. Darum macht euch geistlich fertig. Zum Vorwärtsschreiten, auch das wäre gut. Aber hier steht, darum ermahnt euch gegenseitig und erbauet euch einander oder einer den anderen, wie ihr das ja auch tut. Ihr Lieben, auch das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir merken, dass ein Bruder oder eine Schwester einen Tiefpunkt hat, durch Prüfungen gehen muss, lasst uns die rechten Worte finden, zur rechten Zeit etwas zu sagen, dass Wunden geheilt werden, neue Brücken geschlagen werden, ja, dass Gott uns dazu gebrauchen könnte, einander zu dienen. Beurteilen können wir alle, aber lasst uns dienen. Und wenn wir einander ermahnen, wollen wir es in der Liebe tun, in dem Ton, in dem wir von einem anderen gern ermahnt werden möchten. Und sagen wir einem anderen nur das, was wir mit Freuden von einem anderen gesagt bekommen möchten. Ist das richtig? Wenn wir da so gewisse Maßstäbe tun, wo steht's? Ist sogar in der Bergpredigt. Was ihr von den Menschen, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihr ihnen zuerst. Und dann kommt die Sache auf uns zurück. Wir müssen immer wissen, dass sie auf uns dann zurückkommt. Darum ermahnt euch gegenseitig und erbaut euch einander oder einer den anderen, wie ihr das ja auch tut. Ja, wie soll das vor sich gehen? Wie können wir einander erbauen? Ich gebrauche jetzt nun mal zwei ganz besondere Beispiele aus 1. Korinther 14. Da sagt Paulus, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer da weiß, sagt, erbaut die Gemeinde. Jetzt sollen wir gegenseitig, wir sollen uns untereinander erbauen. Wie geschieht das? In dem gleichen Geiste, nämlich in dem Heiligen Geiste, der unsere Worte und Gedanken leitet, um das Rechte, das von Gott Gewollte im rechten Augenblick mit dem richtigen Ton zu sagen. Dann wird Auferbauung sein. Vielleicht noch diesen Teil hier. Die Zeit rückt ja vor. Wir bitten euch, aber liebe Brüder, denen Anerkennung zu zollen, die bei euch die Arbeiten besorgen und eure Vorsteher und eure Seelsorge im Herrn sind. Haltet sie ganz besonders lieb und wert um ihrer Arbeit willen. Haltet Frieden untereinander. Auch das ist sehr wichtig. Bitte vergesst den Zusammenhang nicht. 1. Thessalonicher 4, von Vers 13 spricht von der Wiederkunft des Herrn, von der Auferstehung der in Christo Entschlafenen, von der Verwandlung derer, die lebten werden zu dem Zeitpunkt, von der Entrückung, dem Herrn entgegen in der Luft, und dann von dem Tag des Herrn, der kommen wird, von dem Zorn und so weiter. Hier wird uns gesagt, wie wir uns zu der Zeit zu verhalten haben. Und wir wohnen, oder wir leben ja in der Zeit. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, denen Anerkennung zu zollen, die bei euch die Arbeiten besorgen. Sprecht das mal ganz offen hier aus, vor dem Herrn und für euch allen. Ich habe tiefe Dankbarkeit und Hochschätzung für Bruder Ross und für meine Brüder, für Bruder Schmidt, für Bruder Geidertsch, für alle Brüder, die hier an dieser Stätte das Wort des Herrn verkündigen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, keines Menschen Geld benötigten, keinem zur Last fielen, keine Unterstützung brauchten und haben ihres Amtes gewaltet und als Vorsteher gedient. Aber ich komme jetzt zu einem Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, weil im Worte Gottes steht, muss er wichtig sein, stimmt's oder nicht? Wenn er nicht im Worte Gottes wäre, wäre er nicht wichtig. Für eure Vorsteher und eure Seelsorge im Herrn. Wer von uns hatte schon mal einen Seelsorger nötig? In all den Jahren. Wer? Wer hat ihn schon mal nötig? Die Hände bleiben alle in den Taschen. Wer welche hat? Wer hat Gebrauch davon gemacht? Wer hat Gebrauch davon gemacht? Wie oft haben wir Dinge gesehen, Dinge gehört? Wie oft hat unsere Seele gelitten? Wie oft hätten wir das richtige Wort sagen können, wenn wir die Gewissheit gehabt hätten, es wäre als ein Wort Gottes auf- und angenommen worden? Ich will euch sagen, wie das ist. Wenn zwei zum Beispiel verschiedene Meinungen sind, es ist ein Mann Gottes, der keine Partei ergreift. Er kann Recht sprechen vor Gott und vor den Menschen. Und es wäre geholfen. Und aller Zwist, alle Unstimmigkeiten, alles wäre beseitigt. Und Gott würde mit uns weitergehen können. Das heißt hier dann, haltet sie ganz besonders lieb und wert um ihre Arbeit willen. Gott segne euch, meine Brüder. Wir möchten den Herrn darum bitten, dass er es uns schenkt, euch ganz besonders lieb und wert zu halten. Lasst es euch gefallen, wenn Menschen euch besonders stark die Hand drücken, sie meinen es von Herzen. Es ist nicht immer nötig, dass man hier, wenn wir anwesend sind, die Brüder mit Namen im Gebet nennt. Das kann man im Kämmerlein besser tun als hier. Stimmt's, Bruder Russ? Es ist sonst immer so ein bisschen eigenartig. Ihr könnt's tun, wenn ihr geleitet seid. Aber besser ist es, wenn wir wissen, dass ihr voll hinter uns steht, dass ihr im Gebet im Kämmerlein unser und des Dienstes gedenkt. Aber fühlt euch da frei, wie immer ihr durch den Geist Gottes geleitet seid. Weiter steht, so dann ermahnen wir euch, liebe Brüder, weiset die Unordentlichen zurecht, ermutigt die Verzagten, nehmt euch der Schwachen an, verfahrt mit Geduld gegen alle, achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Ja, wie können wir darauf achten, wenn wir gar nichts davon erfahren? Oder wenn wir es davon erfahren, wenn der Schaden nicht mehr reparabel ist? Ich will euch sagen, wie wir darauf achten können, wenn wir alle, die wir Gottes Wort hören, es ernst nehmen, uns darunter stellen und sagen, Herr, ich habe das und das vor, aber bin nicht ganz sicher, ob es richtig wäre. Ich werde doch mit einem oder mit den Brüdern sprechen und mir Gewissheit verschaffen, ob das, was ich vorhabe, richtig ist vor dem Herrn. Wir könnten uns selber und anderen sehr viel Not ersparen, wenn wir die biblische Ordnung einhalten würden und wüssten, dass Gott doch auch Brüder gesetzt hat, denen die Gemeinde auf dem Herzen liegt. Achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. An anderer Stelle sagt es, vergelte nicht Scheltwort mit Scheltwort und so weiter. Wie oft passiert das noch? Und dann wundern wir uns, wenn der Geist Gottes nicht zum Durchbruch kommt, wenn die Salbung nicht so auf uns herabkommen kann. Was sagte Bruder Brennen? Wenn wir die Lammesnatur haben, dann kommt die Taube herab und sie bleibt. Aber wenn wir die Wolfsnatur haben, dann kommt sie nicht und dann bleibt sie nicht. Also, göttliche Natur ist dazu notwendig. Achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Befleißigt euch vielmehr alle Zeit des Guten untereinander und gegen alle Menschen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Christus Jesus. Den Heiligen Geist lasst in euch nicht erlöschen, prophetisches Reden verachtet nicht, prüfet alles, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos. Möge euer Geist samt der Seele und im Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollführen. Halleluja. Preis sei dem lebendigen Gott. Er selbst, der Gott des Friedens, nicht du dich, nicht ich mich. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Eine Gemeinde, die unter dem Blute des Lammes steht, Versöhnung und Vergebung erlebt hat. Eine Gemeinde, die in das Wort der Wahrheit eingeführt wurde und deshalb in der Wahrheit durch den Geist geheiligt wird, weil sich der gläubig gewordene dem Worte beugt und unterstellt, kann Gott die Heiligung vollziehen. Weiter steht dann, liebe Brüder, betet für uns, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch beim Herrn, lasst diesen Brief zur Vorlesung bei allen Brüdern kommen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Nun ist der Brief auch bei uns zur Vorlesung gekommen. Und ich wünschte, er käme auch zur Nachlesung. Zur Nachlesung bei mir, bei dir, bei uns allen, zur wiederholten Nachlesung unter Gebet mit der Bitte, Herr, lass jedes Wort, das hier geschrieben steht, durch mich wahr werden. Ich möchte mich jedem Worte stellen, mich jedem Worte beugen. Ich möchte jedes Wort als wahr annehmen und ihr werdet sehen. Gott wird auch uns als dienende Brüder noch mehr segnen können. Was haben wir am letzten Mittwochs betrachtet? Wie verachtest du deinen Bruder? Verachtung ist eine der schlimmsten Dinge. Unser Herr war verachtet, so steht's geschrieben, und gemieden von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen. Die Leute gingen ihm aus dem Wege. Ich glaube, ein bisschen Verachtung hat man auch miterlebt. Aber es ist ein Teil dessen, was wir durch und mitzumachen haben. Eins aber steht fest. Wenn wir als diejenigen, die Gottes Wort hören, unsere Achtung vor dem verlieren, wie Bruder Brenham es gesagt hat. Ich wiederhole und zitiere nach Bruder Brenham aus dem Gedächtnis, so gut ich kann. Er sagte, wenn eine Gemeinde ihren Respekt vor ihrem Pastor, in Deutsch vor dem Hirten, verliert, eine solche Gemeinde ist dahin. Jeder redet, was er will und was er möchte. Da werde ich an ein Wort erinnert, das Gott im Alten Testament gesagt hat. Glaubt ihr noch, dass es wahr ist? Na gut, dann lese ich euch vor. Müsste im 3. Mose sein. Von Vers 17 sind die einzelnen Dinge beschrieben. Das dürfte Kapitel 21 sein. 3. Mose, Kapitel 21. Hier wird uns gesagt, was wir mit denen tun sollen, die das Brot austeilen, beziehungsweise die Speise Gottes. 3. Mose 21 von Vers 6. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes nicht entweihen, denn sie haben die Feueropfer des Herrn und die Speise ihres Gottes darzubringen. Darum sollen sie heilig sein. Dann steht nur eine Buhldirne oder eine Entehrte dürfen sie nicht zur Ehefrau nehmen, ebenso wenig eine von ihrem Mann verstoßene Frau. Denn der Priester ist seinem Gott geweiht. Darum sollt ihr ihn für heilig achten, denn er bringt die Speise Gottes dar, als heilig soll er dir gelten. Denn ich bin heilig, lese ich richtig, ja? Denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Auch das sind Worte Gottes. Für heilig sollt ihr ihn halten, denn er bringt die Speise eures Gottes dar. Und die Speise unseres Gottes ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist heilig. Und durch dieses Wort sind wir mit geheiligt. Ich glaube nicht, dass wir Gottes Wort predigen, ohne durch dieses Wort geheiligt worden zu sein. Das ist unmöglich. Das Wort Gottes hat immer recht. Also wollen wir unsere Brüder ehren, wie wir es gehört haben. Wir wollen für sie beten. Wir wollen sie schätzen und achten. Und Gott wird uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Es hat die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schnell der Morgen lauf. Komme der letzte Tag versehen, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkel blinkt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Wie drückt die